Okay. Ja, ich bin ein wenig aufgeregt, aber ich habe auch gemerkt, wenn ich nicht aufgeregt bin, dann wird es nichts. Von daher alles richtig so. Wenn ich zu leise oder zu schnell bin, sag mir bitte Bescheid. Das lässt sich arrangieren. Und ein wenig schade natürlich, dass Kyle den Spannungsbogen schon vorweggenommen hat. Der Text für die heutige Predigt steht im Epheser 6, falls ihr das mitlesen wollt, falls ihr es in der eigenen Bibel aufschlagen wollt. Ja, als Junge, als Heranwachsender, gibt es ja so ein paar stereotypische Interessen, die man haben kann, habe ich festgestellt. Manche interessieren sich für Dinosaurier oder für große Maschinen, für den Weltraum oder eben für das Mittelalter. Für Burgen und Schlösser und Ritter und Mägde und alles in der Art. Und das hat mich definitiv auch eine Zeit lang begeistert als Junge. In der fünften Klasse habe ich mal ein Referat zum Beispiel über Burgen gehalten. Später bin ich noch so auf Mittelaltermärkte gegangen, habe mich da an den Ständen erfreut und habe angefangen, mir eine Ausrüstung zusammenzulegen, Hemd und Schuhe und solche Sachen. Ich habe sogar selber mal angefangen, ein Kettenhemd zu bauen und habe einen Schmiedekurs belegt in einem mittelalterlichen Museum. Das war auch ziemlich cool. Und was im Mittelalter natürlich nicht fehlen darf, sind die Ritter mit ihren Ritterrüstungen. Und das finde ich auch gerade jetzt noch als Ingenieur sehr faszinierend, wie die das geschafft haben, dass das so ein Panzer ist, der was aushält, der stabil ist und der trotzdem beweglich ist. Und um so eine ähnliche Rüstung geht es eben auch in dem Text, den wir uns anschauen, nur ein paar Jahrhunderte früher, bei den Römern so eine Legionärsrüstung. Ich denke, das ist der Bezug, den Paulus in dieser Stelle im Epheserbrief schlägt, weil das nun mal die Soldaten sind, die er in seiner Zeit kennt. Dann schauen wir uns den Bibeltext einmal zusammen an. Epheser 6, ab Vers 10. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel. Die Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Also diese Ritterrüstung oder Legionärsrüstung, die er hier beschreibt, aus 6 Komponenten, wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken, und ich hoffe, dass ich euch diese Begeisterung, die ich dafür habe, auch näher bringen kann und dass ich euch dabei helfen kann, für den Alltag gerüstet zu sein. Und Paulus fängt an mit dem Gürtel der Wahrheit. Wir haben eben Hoffnung für alle gelesen, das ist Luther-Übersetzung. Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Wenn ich an einen Gürtel denke, dann denke ich erstmal an den hier, den ich so trage. Und wenn der fehlt, dann fängt meine Hose irgendwann an zu rutschen. Und das finde ich auch gerade wieder sehr passend. Die Wahrheit hält alles zusammen. Und wenn ich anfange, mich in Lügen zu verstricken und von der Wahrheit abweiche, dann stehe ich irgendwann mit runtergelassener Hose da. Paulus hat aber noch ein ganz anderes Bild vor Augen. Der Gürtel des Legionärs schützt auch seinen Lendenbereich und hält die Ausrüstung zusammen. Die Wahrheit, die alles zusammenhält. Da trägt er sein Schwert dran, auch sein Geld. Und auch ohne Schwert und weitere Ausrüstung ist der Legionär an seinem Gürtel als Soldat zu erkennen, habe ich gelernt. Und auch das finde ich faszinierend, dass auch wir an der Wahrheit als Christen erkennbar sein können, indem dass wir an der Wahrheit festhalten, die unser Fundament bildet. Denn was ist die Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit, wie er selber sagt. Genau, Jesus ist die Answer. In Johannes 14. Jesus ist die Wahrheit und hier auch das erste und damit wichtigste Element unserer Ritterrüstung. Als zweites nennt Paulus den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Luther übersetzt, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Die Legionäre haben so ein Kettenhemd getragen. Das ist, wie ich gelernt habe, recht aufwendig herzustellen. Es kann auch ziemlich schwer werden, aber es schränkt nicht die Bewegungsfähigkeit an. Das heißt, man ist damit trotzdem noch beweglich, mobil und vor allem, naja, es ist eine Rüstung, es schützt. Es schützt den Torso, den Körper, die Körpermitte. Und was ist in der Körpermitte? Da liegt unser Herz. Und das ist meine Interpretation dahinter. Dieser Brustpanzer soll unser Herz beschützen. Wovor muss unser Herz denn beschützt werden? In den Psalmen heißt es, über allem beschütze dein Herz, denn von ihm geht alles Leben aus. Auch da ist diese Notwendigkeit beschrieben. Wovor muss ich das Herz beschützen? Ich musste daran denken, dass Gott im Alten Testament anklagt, und auch Jesus im Neuen, dass die Israeliten oder die Pharisäer ein verstocktes Herz haben, dass ihr Herz hart geworden ist und unbarmherzig. Und dass Gott dafür plant oder dass es Gottes Wunsch ist, dass wir ein neues Herz haben, ein weiches Herz. Ein Herz aus Fleisch und Blut und nicht aus Stein. Ein barmherziges Herz, voller Gnade und Liebe und Mitgefühl. Ich denke, darin sollten wir unser Herz bewahren. Wie hilft uns denn die Gerechtigkeit dabei? Was ist dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit, der das Herz bewahrt? Ich stelle mir vor, und ich weiß, dass die Lebensumstände, die mancher erfährt, die auch ich erfahre, uns verbittern können, dass sie uns mürbe machen, dass sie uns hartherzig machen, dass ich denke, warum erfahre ich diese Ungerechtigkeit? Warum finde ich seit Jahren keinen Job, der mir gefällt? Oder werde auf der Arbeit gemobbt? Warum habe ich diese Krankheit, die einfach nicht aufhört? Warum lieben mich meine Eltern nicht? Oder auch darüber hinaus, es muss nicht immer nur um mich gehen. Was ist mit all dieser Ungerechtigkeit in der Welt? Warum gibt es Krieg, Hungersnöte, Naturkatastrophen? Wo ist Gott? Es gibt keine Gerechtigkeit. Naja, Paulus weist darauf hin, dass diese Welt noch von dem Bösen regiert wird, das gegen uns kämpft, gegen das wir kämpfen. Aber Gottes Gerechtigkeit gilt. Und Gottes Gerechtigkeit kommt. In seinem Reich herrscht seine Gerechtigkeit und sein Reich wird eines Tages die gesamte Welt umspannen. Ich brauche nicht verbittern gegenüber anderen oder gegenüber Gott, weil mir jemand Unrecht getan hat, weil ich weiß, dass Gottes Gerechtigkeit kommt und ich die Menschen um mich herum trotzdem weiter lieben kann und darf und nicht selber ins Gericht gehen muss. Gottes Gerechtigkeit kommt und beschützt mein Herz. Im nächsten Vers heißt es: Macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Und ich fand es interessant, dass die Übersetzungen hier ein wenig auseinandergehen. Deshalb habe ich beides stehen. Neben der Hoffnung für alle jetzt auch die Luther-Übersetzung. Und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Das finde ich spannend hier. In dem einen steht das Verkünden als Verb noch mit drin. Bei Luther ist es weggelassen. Und sicherlich ist das Evangelium des Friedens zu verkünden auch etwas, was die Bereitschaft für das Evangelium erfordert. Aber ich denke, es ist nicht alles, wofür man für das Evangelium bereit sein kann. Vorab noch der Bezug. Das sind so römische Sandalen, Schnürschuhe aus Leder, und an der Sohle sind sie beschlagen mit Eisen. Und im Winter werden die auch mit Socken getragen, weil dieser Schuh natürlich nicht gefüttert ist. Das kennen wir Deutsche auch zu gut. Sandalen mit Socken liegt voll im Trend. Und es gab im Römischen Reich zwar ein gut ausgebautes Straßennetz, aber auch auf den Straßen liegen Steine rum. Und ich denke, selbst wenn es Kopfsteinpflasterstraßen gab, werden auch viele Straßen einfach nur Schotterwege gewesen sein. Und ich bin zwar selber auch gerne barfuß unterwegs, aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste irgendwie einen 10-Kilometer-Marsch oder sowas auf einem Schotterweg absolvieren, dann sieht jeder Schritt so aus. Und irgendwann traue ich mich gar nicht mehr, noch einen Schritt zu setzen. Es erfordert jedes Mal Überwindung, weil ich weiß, überall sind spitze Steine und die bohren sich in Ferse und Hacken. Und ich komme nicht gut voran. Und deshalb ist es wichtig, vor dem Marsch sich vorzubereiten, bereit zu sein und die Schuhe anzuziehen. Dann erfordert es keinen großen Kraftaufwand mehr, die einzelnen Schritte zu gehen. Der Weg liegt schon da, ich kann einfach gehen, weil ich bereit bin. Und so sehe ich das mit dem Vers hier, mit dem Evangelium des Friedens. Was ist das Evangelium des Friedens? Evangelium heißt die gute Nachricht. Die gute Nachricht des Friedens. Was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, wir dürfen Frieden haben mit Gott. Gott hat Frieden mit uns geschlossen, durch Jesus. Und dieser Frieden, auf diesen Frieden können wir uns vorbereiten und in diesem Frieden mit Gott handeln. Und das kann zum Beispiel so aussehen, dass du dich in die Fußgängerzone stellst und predigst und Leute ansprichst. Aber das ist definitiv nicht der einzige Weg. Es kann auch heißen, dass du den Menschen auf der Straße hilfst, der dir begegnet. Oder dass du jemanden zu dir nach Hause einlädst. Dass du einfach Zeit mit jemandem verbringst, um zuzuhören, um da zu sein, um mitzufühlen. Und dafür braucht es die Bereitschaft. Wenn ich die Entscheidung, ob ich am Sonntag in den Gottesdienst gehe, meinem morgendlichen Selbst überlasse, das kaum aus dem Bett kommt, das verschlafen ist, das nicht so richtig will und so nicht so richtig Lust hat, dann ist die Entscheidung wahrscheinlich öfter als mir lieb ist, nein, bleib doch zu Hause. Du kannst es dir doch auch im Videostream angucken. Du kannst auch die Zeit im Garten verbringen und vielleicht später eine Predigt online dir anhören. Und für mich ist da der Schuh der Bereitschaft, die Entscheidung schon getroffen zu haben, ich gehe am Sonntag in den Gottesdienst, weil ich die Gemeinschaft brauche und weil ich mit meiner Anwesenheit auch Ermutigung für andere sein kann. Bereitschaft heißt für mich an der Stelle, ich habe die Entscheidung, Gutes zu tun, vorher schon getroffen. Dann muss ich nicht in der Situation, die sich mir auftut, die Entscheidung treffen, weil ich vorbereitet bin. Der Schild des Glaubens in Vers 16. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Es gibt verschiedene Arten von Schilden durch das ganze Mittelalter hinweg, aber diese Schilde, die die römischen Legionäre getragen haben, sind wahrscheinlich so mit die ikonischsten, mit die einprägsamsten. Und man sieht hier sehr schön, wie groß diese Schilde sind. Also die Oberkante vom Schild, da gucken gerade noch die Augen drüber und unten reicht der Schild bis zu den Knien. Der ist fast mannshoch. Die Männer, die man hier sieht auf dem Bild, können sich gut dahinter verstecken. Und da kann man sich auch sehr gut vorstellen, wenn ein Pfeilhagel oder ein Hagel runterkommt, dann schützt einen dieser Schild sehr gut davor. Die Schilde wurden vor Schlachten auch dann gerne noch in Wasser getränkt, damit sie auch die Brandpfeile wirklich gut abwehren können. Aber was sind denn diese Brandpfeile? Ja, also so sieht ein Schild aus, Brandpfeil kann man sich auch vorstellen, aber was sind die Brandpfeile des Bösen? Und mein Verständnis oder meine Interpretation ist, das sind all die Verunsicherungen, die uns entgegenkommen können. Aus allen Richtungen, manchmal von weit her, können diese Verunsicherungen kommen. Man kennt es aus der Bibel, wo die Schlange zu Eva sagt, sollte er das wirklich gesagt haben? Punkt, Punkt, Punkt. Im Paradies so eine Verunsicherung einstreuen. Oder auch mit Jesus versucht der Teufel, ihn zu verunsichern. Und bei mir merke ich das auch manchmal, dass es so Verunsicherungen gibt. Was ist, wenn das alles doch nicht wahr ist? Was ist, wenn es Gott doch nicht gibt? Und alles, was ich hier lese und sehe, einfach nur ja, mehr der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Auf Englisch sagt man wishful thinking. Also ich wünsche mir, dass es so ist und deshalb sehe ich die Realität so. Das sind so die Zweifel, die an mir nagen. Was ist, wenn Jesus gar nicht gestorben ist? Gilt dann das Evangelium überhaupt? So wie es zum Beispiel der Koran behauptet, dass Jesus gar nicht gestorben ist. Und da soll der Glaube helfen, der Schild des Glaubens. Aus meiner Perspektive haben wir in unserem heutigen Sprachgebrauch mit diesem Wort Glauben eine Schwierigkeit, weil es doppelt belegt ist. Zum einen gibt es so eine Unsicherheit wieder. Ja, ich glaube, das ist richtig, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, ich glaube, ich habe den Herd nicht ausgemacht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe das Auto nicht abgeschlossen, aber ich bin mir nicht sicher. Auf der anderen Seite sagt es aber auch das Gegenteil. Und zwar, wenn ich sage, ich glaube an dich, dann heißt es, ich bin fest davon überzeugt, dass du das schaffst. Ich glaube an dich. Du hast mein vollstes Vertrauen. Und so, ja, wenn im Gottesdienst die Frage kommt, was ist Glauben? Dann wissen die Erfahrenen schon, Hebräer 11, was ist Glauben? Habe ich das? Ja. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht, übersetzt Luther in der Neuen Genfer Übersetzung. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und weil hier diese Fußnote, die 1 dran ist, lässt es sich auch übersetzen als, was ist Glaube? Er ist die Garantie für die Erfüllung dessen, worauf man hofft. Und das hat nichts mehr mit Unsicherheit zu tun. Glaube ist überzeugt sein, heißt es hier. Eine feste Zuversicht, ein Nicht-Zweifeln. Okay, woran dürfen wir glauben? Wovon dürfen wir überzeugt sein? Worauf dürfen wir vertrauen? Dass Jesus gelebt hat, ist unbestritten. Dass er am Kreuz gestorben ist, ist unbestritten. Bis auf den Koran. Und dass er auferstanden ist, so wie er es prophezeit hat, ist auch ziemlich unbestritten. Jesus ist Gott. Seine Aussagen sind vertrauenswürdig. An ihn dürfen wir glauben. Er ist vertrauenswürdig und auch die Quellen, die wir haben, die historischen, nämlich die Schriften in der Bibel, sind vertrauenswürdig. Auch das wurde immer und immer wieder festgestellt, verifiziert. Und so eine Kritik am Fundament unseres Glaubens, war Jesus wirklich der, dem Jahrhunderte später, was Jahrhunderte später über ihn geschrieben wurde? Solche Kritik an unserem Glauben wurde über die Jahrhunderte immer wieder gestellt und ist immer wieder widerlegt worden. Seit Anbeginn unserer Kirche, seit 2000 Jahren, gibt es Männer und Frauen, die diesen Argumenten entgegenstehen und sagen, Moment mal, was du da sagst, stimmt aber nicht. Jesus hat gelebt und wir wissen das. Und es gibt die Augenzeugen, darauf weist Paulus immer wieder hin. Und es gibt die Belege, noch heutzutage. Und noch heutzutage kommen Menschen zum Glauben, nicht weil Gott ihnen Visionen gegeben hat oder Gefühle in ihnen angeregt hat, sondern weil sie von der Beweislast erdrückt sind und überzeugt sind, wenn ich all das sehe, was passiert ist, all die Belege, die wir heutzutage noch haben, dann kann ich nicht mehr sagen, Gott gibt es nicht. Dann bin ich davon überzeugt, es gibt ihn, Jesus hat gelebt, Gott ist Wirklichkeit. Und das kann auch heute noch unseren Glauben stärken. Also, wenn dein Glaube ein wenig brüchig wird und einen neuen Anstrich braucht, dein Schild, dann kannst du diesen Apologeten, den Vorvätern der Verteidigung unseres Glaubens auf die Spur gehen, die es auch heutzutage noch gibt, wie zum Beispiel C.S. Lewis, den wir kennen als den Autor von den Chroniken von Narnia, der auch ein wunderschönes Buch geschrieben hat, Pardon, ich bin Christ. Und das geht genau in diese Richtung, in die Apologetik, den Glauben zu verteidigen und zu rechtfertigen und aufzuzeigen, das ist kein Quatsch. Da steckt keine Unsicherheit drin, sondern eine Überzeugung dessen, was wir nicht sehen. Nummer 5, der Helm der Rettung. Und ja, an der Stelle hätte ich auch gedacht, ich würde was mitbringen, aber dann bin ich doch nicht mit dem Motorrad gekommen, sonst hätte ich jetzt einen Helm dabei. Der Helm der Rettung, Luther nennt ihn den Helm des Heils. In der Hoffnung für alle, die wir hier vorher gelesen haben, heißt es, die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und in der neuen Genfer Übersetzung, wieder etwas kürzer übersetzt, heißt es nur, setzt den Helm der Rettung auf. Dafür habe ich auch ein Bild. So ein römischer Helm. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Feuerwehrhelm. Dadurch, dass es im Nacken diesen Schurz hat. Also der Nacken ist geschützt. Es gibt oben auf der Stirn so eine Wulst, die auch vor Schlägen schützt, die ins Gesicht sonst fallen. Und rechts und links hat er diese Klappen, die auch das Gesicht schützen vor Schlägen, die von der Seite kommen. Getragen sieht das dann so aus, ja, wie man sich einen Helm vorstellt. Der Helm schützt also den Kopf. Der Helm der Rettung. Da muss ich mich natürlich, oder ich frage mich immer wieder, ja, Rettung, wir sind gerettet. Wofür sind wir denn gerettet? Es gibt so einen blöden Comic dazu, vielleicht kennt ihr den auch, dass Jesus vor der Tür steht und anklopft und sagt, lass mich rein, ich will dich retten. Und von drinnen kommt eine Stimme, ja, retten wovor? Und Jesus sagt, retten vor dem, was ich mit dir mache, wenn du die Tür nicht aufmachst. Und das bringt mich zum Schmunzeln, aber ich finde das natürlich Quatsch, weil Jesus uns nicht schlimme Dinge antun möchte, wenn wir nicht an ihn glauben. Es sind einfach die Konsequenzen unseres Handelns, wo uns unser Weg hinführt. Wenn ich beim Autofahren ständig auf mein Handy gucke und SMS schreibe oder WhatsApp-Nachrichten und dann einen Unfall baue, dann ist das die Konsequenz meines Handelns, dass ich schwer verletzt bin. Aber nicht unbedingt eine Bestrafung. Es hat mir niemand angetan, außer ich selber. Und eine Konsequenz ist nicht immer eine Strafe. Also der Helm der Rettung, die Gewissheit, dass Jesus Christus uns gerettet hat. Und ich bin der Ansicht, wir sind gerettet davor, Gott nicht zu kennen. Und da finde ich, passt auch das Bild mit dem Helm wieder sehr gut, weil wenn ich Gott nicht kennen würde, dann würde ich irgendwann kopflos rumlaufen. Weil mein Leben kein Ziel hätte, keine Richtung. Ohne Gott gibt es keinen objektiven Sinn im Leben. Keine Ausrichtung für unser Leben. Nur mit Gott, der größer ist als wir, können wir unseren Sinn erfassen. Der Sinn ist es, Gott zu kennen. Und der Helm schützt auch meinen Kopf, schützt meine Gedanken, schützt mich vor Anfechtungen, die der Teufel auch mir entgegenwerfen kann. Anfechtungen auf der intellektuellen Schiene, sowas. Du bist nicht genug. Du musst mehr tun. Du hast dir das noch nicht verdient. Aber die Rettung kann ich mir nicht verdienen. Die Rettung wird verliehen. Und diese Rettung, die wir bekommen haben, der Helm schützt uns vor diesen Gedanken. Und wir dürfen uns sicher sein, Gottes Liebe gilt. Ja, die Rettung können wir uns nicht verdienen, egal was wir tun. Gott liebt uns. Und aus dieser Rettung heraus, aus dieser Liebe heraus, dürfen wir Gutes tun. Insbesondere, wenn wir schon die Schuhe der Bereitschaft angezogen haben. Zu guter Letzt, das Schwert des Geistes. Und nehmt, schreibt Luther, das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. In der Hoffnung für alle, nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Die erste Frage, die hier heraussticht, für mich ist, was ist das Wort Gottes? Was ist das Wort Gottes? Ja, das ist eine häufige Antwort. Johannes 1,1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und kam auf die Erde und Jesus Christus ist das Wort. Jesus ist mein Schwert. Ja, soll ich jetzt Jesus bei den Füßen packen und um mich schwingen wie eine Keule, dem anderen über den Kopf hauen? Wenn du das jetzt denkst, dann hast du noch nicht verinnerlicht, dass wir nicht gegen Menschen in den Kampf treten, sondern gegen Mächte des Bösen, die im Verborgenen arbeiten. Nein, ich denke, Jesus als Schwert zur Hand zu nehmen, heißt, sich auf ihn verlassen zu können, auf seine Aussagen, auf seine Ansichten und aus seinem Blickwinkel zu kämpfen. Was mir dabei hilft, auch wenn es noch nicht in meiner Praxis angekommen ist, ist immer wieder die Frage zu stellen, was würde Jesus tun? What would Jesus do? Wenn er in meiner Situation wäre. Oder vielleicht noch besser, was würde Jesus mir jetzt raten? Wenn ich mich Anfechtungen gegenüber sehe, wenn ich im Glauben wanke, wenn ich vom richtigen Weg abkomme, was würde Jesus mir raten über meine Entscheidungen? Wie würde er darüber denken? Und so kann ich auch anderen Menschen helfen. Wenn ein Freund oder eine Freundin ankommt, die nicht im Glauben ist, und mich um Rat fragt, kann ich ihr mit Jesus weiterhelfen? Und ihr sagen oder ihm sagen, ich weiß, dass du nicht an Jesus glaubst und ihm nicht folgst, aber das ist was, was er mir gesagt hat, woran ich glaube und von dem ich überzeugt bin und weiß, dass es mir hilft. Vielleicht hilft es dir auch. Nimm doch diesen Ratschlag einmal an und probier es aus. Und mit Jesus kämpfen heißt auch nicht nur die Wahrheit, die er ist, dem anderen um die Ohren zu schlagen oder damit den Teufel in die Flucht zu schlagen, sondern auch mit der Gnade Jesu zu kämpfen. Denn auch wenn ich bereit bin, Jesus zu folgen bis ans Ende und seine Gebote zu achten, heißt das nicht, dass jeder Mensch dem folgen muss, weil viele Menschen sich nicht für ihn entschieden haben. Und ich kann nicht jemand anderem sagen, du musst das aber tun, weil Jesus das sagt, wenn der andere Mensch gar nichts von Jesus wissen will. Da darf ich Gnade haben und sagen, das ist das, was ich denke, was hilft, weil Jesus das sagt, aber du bist du und du darfst deine eigenen Entscheidungen treffen und du bist deswegen nicht weniger ein geliebter Mensch. So, und auf der anderen Seite kommt immer die Aussage, die Bibel ist das Wort Gottes. Ich bin der Ansicht, die Bibel ist nicht das Wort Gottes, aber die Bibel dokumentiert das Wort Gottes. Wenn Gott zu den Propheten spricht, dann ist das in der Bibel dokumentiert. Und das ist Gottes Wort. Gott spricht zu den Propheten oder Jesus spricht zu seinen Jüngern, zu den Pharisäern, zu den Menschen in seiner Zeit. Das ist Gottes Wort. Und drumherum steht, was die Propheten daraus machen, was die Jünger machen. Wenn Petrus zu Jesus kommt und ihn zurechtweist, nein, Herr, das soll niemals geschehen, dass du hingerichtet wirst. Dann ist das nicht Gottes Wort. Jesus sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan. Aber es dokumentiert, was Gottes Wort ist und wie es in der Welt wirkt. Und ja, wenn wir mit diesem Schwert umgehen wollen, das ist das Gladius mit einer Klingenlänge von 50 bis 60 Zentimetern. Es ist spitz geschliffen und auch an beiden Seiten ist es scharf. Mit diesem Schwert umzugehen, erfordert Übung, erfordert Training. Und dieses Training brauchen wir auch, wenn wir mit Jesus kämpfen wollen, wenn wir ihn in unserem Leben haben wollen. Und für dieses Training brauchst du die Bibel, damit du über Jesus etwas lernen kannst, damit du sehen kannst, was er wirklich gesagt hat, getan hat, was er erklärt hat, wie er für die Menschen da war. Damit du das in dein Leben verinnerlichen kannst. Du brauchst die Übung, ich sag mal in der Theorie, dass du es liest und dann in der Anwendung, dass du dir die Frage stellst, was würde Jesus jetzt tun? Was würde Jesus mir jetzt raten? Und ich brauche das genauso. Habe ich das noch? Nein. Genau, damit haben wir die Waffenrüstung Gottes. Der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, das Schuhwerk der Bereitschaft, der Schild des Glaubens, der Helm der Rettung und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Und so ausgerüstet bist du bereit für den Kampf, der unser Alltag ist. Dafür noch einmal der Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Gottes Reich ist schon unter uns. Und wir dürfen schon Bürger Gottes Reiches sein, aber dennoch herrscht auf dieser Welt der Dunkle, die Finsternis. Ja, und so hoffe ich, dass ich euch etwas mitgeben konnte für euren Alltag. Führt euch das vor Augen, dass ihr gut ausgerüstet seid mit allem, was ihr braucht. Und spannend ist es auch, mit dieser geistigen Waffenrüstung im Hinterkopf auch nochmal den gesamten Epheserbrief zu lesen. Und ja, morgens sich die Ausrüstung anzuziehen und in den Tag zu starten. Ich bete noch für uns. Großer Vater, wunderbarer Herrscher, Jesus, du König aller Könige, Herr der Herrscharen, du rüstest uns gut zu. Bei dir wird es uns nicht mangeln. Du gibst uns alles, was wir zum Leben brauchen. Und du gibst uns alles, was wir brauchen, um dir nah zu sein, um deine Anwesenheit zu spüren und den guten Kampf zu kämpfen, um den Weg mit dir zu gehen. Jesus, du bist der Weg. Bereite uns gut vor auf diesen Weg. Bereite uns vor auf das Evangelium, auf den Frieden. Schenk uns ja die Einsicht, dass wir diese Rüstung von dir tragen dürfen, dass die Wahrheit uns umgürtet, dass die Rettung unsere Gedanken schützt und die Gerechtigkeit unser Herz, dass der Glauben unser Schild ist und du, Jesus, dein Wort ist unser Schwert im Alltag. Rüste uns gut aus, stärke uns für die kommende Woche, stärke uns in allem, was vor uns liegt, schenk uns deinen Segen. Das bete ich durch Jesus. Amen.